Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Linda, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Die Stadt Dresden, das ist die Stadt, ja, der Stadtrat Dresden, haben den Auftrag bekommen von ihrem Sozialamt, ich glaube ja, das Jugendamt, weiß ich nicht genau, ist doch egal. Die haben den Auftrag, dass sie für die Hilfe, ambulante Erziehungshilfe von Dresden, dass dort alle Träger gemeinschaftlich eine Grundlage finden, von der aus sie arbeiten, damit alle quasi die gleichen Bedingungen haben. Und da gab es jetzt einen Vorschlag. Es ist so, dass in der Vergangenheit war für Sachkosten und Sachkosten ganz konkret betrifft die Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes, also Miete, Mietkosten, Büroausstattung, Büromaterial, Klopapier, Festnis, Fax, Telefon und so.
Und die hatten
für diese Sachkosten hatten sie bisher 5.600 Euro für alles, für Hardware, Miete und so weiter, für diese Hilfeart pro Person quasi, die da arbeitet, also eines Büroarbeitsplatzes, ohne IT, also sie hatten 5.600 Euro für alles, damit ein Büroarbeitsplatz für eine Person einrichten, im Jahr, ja. Das ist schon viel, ne?
Ja.
Und jetzt in diesem neuen Vorschlag haben sie das einfach erhöht, ohne IT, 6.250 Euro, nur für Miete, Telefon, Büromaterial. Gut, da sind auch Reisekosten mit drin. Ist die Frage, wie man halt reist. Und dann haben sie für IT-Kosten, also Hardware und Software, 3.450 Euro. Also sie haben einfach das verdoppelt. Und jetzt hat man quasi ein Budget pro Person von 9.700 Euro für das Einrichten des Arbeitsplatzes mit IT und potenziellen Reisekosten. Ich finde das völlig absurd. Ich finde das völlig absurd hoch. Absolut crazy, dass sie da auch einfach das fast verdoppeln, das Budget. Also ist ja nett, dass man sich dann ein fettes Gerät kaufen kann, aber ich denke mir so, Alter, 10.000 Euro. Das ist ein für ein Jahr, für deinen Arbeitsplatz und deine Reisekosten, 10.000 Euro. Überleg das mal bei uns.
Aber wir reden ja sozusagen über ein verallgemeinerndes Angebot und wir versuchen ja nicht allgemein zu arbeiten. Und ich erinnere mich, vor 4 Jahren hatte ich das Gespräch mit auch genau mit dem Standort und mit den jeweiligen Ämtern und habe gesagt, naja, je mehr Fälle wir annehmen, desto günstiger werden ja sozusagen die Kosten. Und wir möchten unbedingt möglichst wenig so diese komischen Overhead-Kosten haben. Das bedeutet, in meinen Augen ist es so, dass wir darauf antworten sollten mit, jo, eure Kosten sind genau richtig und dann aber das Geld tatsächlich so einsetzen, wie wir es sozusagen laut Konzept einsetzen würden, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nicht teure Laptops kaufen oder wollen die einen Nachweis darüber, dass wir tatsächlich...
Nö, die wollen keinen Nachweis. Das ist einfach eine Pauschale. Ich würde eher sagen, halbiert mal den Bums und schlagt das mal bei den Gehältern des Sitter um drauf. Was soll ich denn mit 10.000 Euro im Jahr für den Arbeitsplatz einer Person? Ja, okay, aber es waren 5.600, jetzt sind es 9.700. Also der Anstieg ist jetzt auch nicht... irgendwie, ne, Inflation oder so, sondern das ist einfach das Doppelte für den Arbeitsplatz. Finde ich abgefahren. Ich meine, wenn der Preis trotzdem gut ist, Unternehmer, ist ja natürlich einfach so an, aber ich finde es irgendwie crazy, dass was für Budgets quasi anscheinend da so rumfliegen. Ne? Wenn wir sagen, also quasi hier ist ja konkret für IT, also Hardware und Software, 3.450 Euro, das ist ja weit über dem, was wir für eine Person im Jahr ausgeben. Für ein Handy und Laptop.
Wie rechnen die das auf Personen runter? Also es gibt ja nicht für jeden Fall eine Person.
Also doch, 16 Fälle hast du dann. Also der Schlüssel ist 1 zu 16.
Krass. Wenn man sich an deren System anpassen würde, dann wäre das Leben wirklich deutlich entspannter. Dann würde zu meiner Hardware wahrscheinlich der größte Mercedes gehören. Aber, aber wir versuchen ja die ganze Zeit sozusagen zu kämpfen und das war auch dieses Gespräch vor 4 Jahren. Wir möchten ja gerne die Gelder, die wir haben, völlig anders einsetzen, als sie in der Vergangenheit eingesetzt wurden. Ich finde es total cool, dass sie gemerkt haben, dass solche Kosten irgendwie existieren. Ich würde den...
Ja, davor schon, ne? Da waren sie auch 5.500 Euro sonst in der Vergangenheit.
Krass, aber damals haben die es in Prozenten gemacht. Also vielleicht ist das eine andere Art von Vertrag, aber die haben sowas gesagt wie 0,9.
Das ist ein Festwert für die Hilfe. Das standen schon drin mit 5.600.
Für jede Hilfe werden 5.600?
Nee, nicht für jede Hilfe. Nee, für eine Person in der Leitungs-, also in der Standortleitung quasi. Und die hat 16
Fälle. Kann man festlegen,
das ist der Schlüssel, der jetzt vorgeschlagen ist. 1 zu 16.
Wie kann man festlegen, wie viele Hilfen eine Person in der Leitung leisten kann?
Na, mit Erfahrungswerten. Was quasi ist die Auslastung, ne?
Krass.
Das ist ja, so müssen wir es ja auch machen. So machen wir es ja auch mit solchen Schlüsseln. Wie viele Mitarbeitende oder Familien kann ich versorgen, bis ich eine weitere Person brauche? Das ist die Frage, die dahinter steht. Und hier ist der Vorschlag 16. Ob das stimmt, müssen die Kollegen in der Praxis beurteilen. Also der Standort Dresden muss das sagen. Ob die sagen, 16 Fälle in Vollzeit kann ich versorgen. Und danach brauche ich eine weitere Person. Mehr geht nicht mit meinen 40 Stunden die Woche. Ja, oder meiner, dem Vollzeitäquivalent, nach dem, was das nach Tarif eben für viele Stunden da sind, bei uns sind es 40, 16 Fälle zu versorgen, inklusive Beratungen und Familienmitarbeiteranliegen und so weiter. Das ist gut. Dann Verwaltung kommt noch mit oben drauf mit 1 zu 20, ne? Das heißt, die Gesamtverwaltung, der Gesamtverwaltungsapparat, Abrechnung, IT, also unsere Programmierer quasi, Lovetrain, Special Minds, sonstige Kosten, Anwaltskosten, Special Support quasi, das ist mit einem 1 zu 20er Schlüssel drin. Und das ist auch der, den ich ja annehme in allen Kalkulationen. Das heißt, eine Person, eine Vollzeitstelle in allen über den Standort hinaus befindlichen administrativen Stellen quasi, braucht 20 Fälle, um sich zu refinanzieren. Irgendwo. Das ist quasi die Überlegung. Und das ist eigentlich ein guter Wert. Das ist auch realistisch.
Passt auch mit unserem Gesamtunternehmen vom Schlüssel her.
Ich habe gerade mal kurz ausgerechnet. Das ist genau der Schlüssel, den ich auch gerade ansetze.
Würde 90 bedeuten bei 800 Sedan. Und so stimmt es auch.
Genau, der Schlüssel, den ich jetzt habe, also diese 1 zu 20, das war ja daher das Verhältnis. Aber das ist ja auch angesetzt, also das passt schon. Ob jetzt 1 zu 16 für die Standortleitung, das ist sicherlich variabel, das kommt auch auf die Hilfeart an. 1 zu 16 ist aber jetzt auch keine absurde Vorschau. 1 zu 10 ist immer so, was sich gewünscht wird natürlich. 10 Fälle in Vollzeit, kann ich aber auch verstehen, wenn man argumentiert, na, da geht schon noch ein bisschen was. Aber es ist ja dann individuell, wie herausfordernd die Fälle sind. Ne? Klar, du hast mal Fälle, in denen du viel mehr Zeit verbringst, weil die Leute viel mehr labern und vielleicht auch viel mehr Herausforderungen in der Praxis existieren. Dann hast du ein paar Fälle, die sind nämlich so ein Selbstläufer. Und genau, deswegen 16 so als Mittelwert ist so erstmal von außen betrachtet für mich ein Wert, wo ich sage, ja, klingt gut, brauchen wir jetzt erstmal nicht drüber reden. Es sei denn, Standort Dresden sagt jetzt, 16 Fälle, seid ihr wahnsinnig, das schaffe ich nicht als Vollzeitperson.
Standort Dresden schafft doch wahrscheinlich eher 30 Fälle, oder nicht?
Das wäre dann schon zu viel. Ne? Weil hier geht es ja auch, die Annahme ist ja, du verbringst 40, wirklich deine Vollzeit, deine gesamte Zeit verbringst du damit. Nix Deutschland-Team, nix DA, nix, oder gut, DA ist extra, aber ne, nix irgendwas anderes. Wirklich nur das. Das ist die Annahme. Und da ist 16 ja gut.
Okay.
Genau, ich finde das ja cool. Also das sind erstmal, also diese Annahmen sind korrekt. Wir haben so ein bisschen, es gibt noch weitere Dinge, die werden gerade nicht verstehen, den letzten Schritt. Das müssen wir uns noch erklären lassen, also Piet und ich. Aber ansonsten bin ich mit den Annahmen selbst sehr, sehr zufrieden. Bei den Sachkosten habe ich halt gestaunt, dass sie das einfach fast verdoppelt haben und sagen, eine Person, Arbeitsplatz, hier hast du 9.700 Euro, um deinen Arbeitsplatz für ein Jahr einzurichten. Das war so, okay, 9.700. Weil wir ja gerade, ne, wir müssen, lass mal eine Liste machen. Und jetzt überlege ich gerade, stell dir vor, Sebastian, dass wir da hinschreiben, ja, 9.700 Euro pro Person, wenn du neu anfängst. Völlig gaga. Ja, ich freue mich, wenn es unter 2.000 sind.
Ja. Also ich kann auf jeden Fall Crisis mit allen Mods laufen lassen.
Ja, genau. Na klar, Fahrtkosten sind mit drin. So. Für dich, du hast dich gemeldet.
Ja, Miete ist ja schon auch ein Punkt. Also Miete ist schon viel Geld. Ich merke gerade, dass ich das eigentlich gut fände, wenn du dir, wie auch immer verhandelt, sagt, das ist zu viel. Könnt ihr mal bitte stattdessen die Ferien bezahlen oder alle Ausfalltage? Denn hier merkt man, wer mit dem Amt verhandelt. Nämlich die Koordinationskräfte. Wenn sie da mit den Ämtern verhandeln, würden die sagen, was Büro, 9.000 Euro pro Person. Ich werde in den Ferien nicht bezahlt. Seid ihr bescheuert?
Ja.
Also ich fände es eigentlich geil.
Also
wenn wir dafür eintreten und sagen, das ist dumm, nehmt das zurück und guckt mal bitte zuerst auf die Leute, die hier nicht am Verhandlungstisch sitzen, aber die Hauptarbeit machen, die teilweise oder zum großen Teil nicht bezahlt werden können, jedes Mal, wenn es ausfällt. Können wir das machen?
Ja, klar können wir das machen. Genau, das ist ja gemeinschaftlich verabschiedet. Ne? Da müssen wir halt schauen, was ist bei uns. ne, Kosten, ich sag mal 1.500 Euro für deinen, oder sag mal 2.000 Euro für deinen Arbeitsplatz, für Laptop, und dann hast du noch ein Mikro, hast du noch ein Headset, dann hast du noch einen Tisch, dann hast du noch eine Maus, dann hast du noch ein Keyboard. Also Keyboard ist Instrument, sondern eine Tastatur zum Schreiben.
Also mein Keyboard hat mehr als 2.000 Euro gekostet.
Ja, also wenn man da sagt, 2.000, 2K so für einen vernünftigen, ne, für ein vernünftiges Gerät, also ein MacBook ist klar, dann ja, sollte das gehen. Dann hast du noch deine Miete im Monat für deinen Arbeitsplatz, 500 Euro. Sagen wir, du bist, sitzt in München rum, okay, von mir aus, nehmen wir 1.000er, sind wir bei 3.000. Und dann tingelst du noch für 250 und für 200 Euro im Monat durch die Gegend. Dann hast du nochmal 2.400 Euro. Und dann, was hatte ich gesagt? 1.000, 3.000. Ja, ich komme ja bei 5.600 irgendwie raus, also der ursprüngliche Preis. Also die gesamte Erhöhung in den Sachkosten. Also sagen wir 5.000 oder 4.000 Euro davon sind einfach, keine Ahnung, wie wir die, was wir damit machen sollen. So, wenn wir die woanders hin tun. Das ist natürlich dann pro Person nicht so, also das ist nicht verteilt, obwohl auf 16 Leute verteilt. Jetzt mal angenommen, man macht das als Gehalt. Jetzt sagen wir mal 4.000 Euro, das ist sparbar. Das durch 16 sind 250 Euro mehr im Monat Gehalt für die Leute. Wenn man das
im Jahr.
Also ja. Bruttokosten. Ne? Bruttokosten im Jahr. Im Jahr, genau. Und das durch 12, 20 Euro im Monat. Da sind 10 Euro im Monat. Oh, sind 10 Euro im Monat.
Andererseits kannst du einen Döning holen. 250 Euro für eben Ausfalltage. Also da werden die Leute ja gerade nicht bezahlt.
Im Jahr, ja.
Was einfach.
Also die Einsparung, da wird nicht das große Problem, also dafür ist es dann zu wenig Einsparung, aber trotzdem ist ja das Verhältnis ist halt krass. Ne? Also das, was du auch gesagt hast, irgendwie. Das ist auch mein Gefühl, deswegen rede ich ja überhaupt erst drüber, weil ich halt dachte, 9.700 Euro? Why though? Und was ist der Ursprungswert? 5.600, das ist halt auch jetzt nicht so, wir machen Inflationsausgleichsanpassung oder sowas, ne? Sondern wir verdoppeln einfach fast mal die Ausstattung für einen pro Arbeitsplatz. Crazy.
Was ich in meinen Wortmeldungen vorher sozusagen versucht habe, irgendwie auszudrücken und was ich jetzt ein bisschen weniger witzig ausdrücke, aber dafür ein bisschen deutlicher ist, dass ja unser Gründungsgedanke genau das ist, was Friedrich ja auch gerade versucht hat auszudrücken. Nämlich, wir haben gesehen, viele Träger haben Villa und Fuhrpark und wir möchten es gerne anders machen. Wir möchten gerne den größten Teil des Geldes an die Mitarbeitenden weitergeben. Und die Mitarbeitenden haben super wenig zu sagen an diesem Verhandlungstisch. Es ist sehr einfach, an dem Verhandlungstisch zu sagen, ach na ja, könnt ihr halt mehr Geld für IT ausgeben. Der Grund, warum wir keine 2.500 Euro MacBook Pros haben, sondern 700 Euro Windows Laptops, ist der Gründungsgedanke. Wir zeigen euch allen, dass das alles auch günstiger funktionieren kann. Wir brauchen keinen Fuhrpark, wir brauchen keine Villa und wir brauchen keine MacBook Pros. Das wollen wir beweisen. Wir wollen das der gesamten deutschen Sozialgesellschaft beweisen. Und wenn wir jetzt sozusagen diese 9.600 Euro oder was auch immer das genau war, wenn wir die einfach so annehmen, dann gehen wir so ein bisschen an diesem Beweis vorbei. Stattdessen sollte unsere Aufgabe sein, zu sagen, dieses Geld, was ihr gerade ausgebt, das müsste doch eigentlich in den Tarif fließen. Dieses Geld, was ihr gerade ausgeben wollt, das ist aus dem alten System, das Special Sitter gerade kaputt machen möchte. Und wir machen ganz absichtlich dieses System kaputt. Und dementsprechend stimme ich Friedrich zu. Wenn es Posten gibt auf der Rechnung, die nicht prozentual sind, sondern eher so pauschal, dann sollten wir immer die Gelegenheit nutzen, zu beweisen, das geht auch deutlich günstiger. Das geht günstiger und am Ende ist das Geld bei den Leuten.
Genau, diese Einsparung von 4.000 Euro, die ist verhältnismäßig klein dann auf die Gesamtsummen gesehen. Aber es geht ja, ne, primär um die Haltung. Wo man erhöht.
Ja, ist diese verdammte Idee, dass immer so die, weißt du, so die Chefs und die Chefin, die brauchen Geld und der Rest ist irgendwie egal.
Zumindest in der Priorität. Genau, ja.
Also, je mehr ich darüber nachdenke, jetzt gerade sozusagen so live mit euch im Gespräch, desto mehr denke ich, wie kann man 9.500 Euro bereitstellen für einen Büroplatz und dann gleichzeitig mir sagen, 0,9% Verwaltungskosten sind das Maximum, was wir hier rausholen können. Das ist einfach absolut verrückter Scheiß. Irgendjemand von der Lebenshilfe hat wahrscheinlich gesagt, ja, hören Sie mal, unser Serverraum kostet aber irgendwie 25.000 Euro Strom im Jahr. Und diese Menschen haben Macht. Aber die Menschen, die Arbeit leisten, haben nicht Macht. Und wir wollen ja unbedingt beweisen, dass es auch günstiger geht. nicht günstiger im Sinne vom Stundensatz, sondern günstiger im Sinne von den Overhead-Kosten. Das wollen wir unbedingt beweisen. Diese Mission möchte ich nicht aus den Augen verlieren. Das ist ehrlich gesagt meine Hauptmission.
Das können wir auch gar nicht aus den Augen verlieren. Das machen wir ja schon. Das ist ja. Das
ihr merkt ja auch, dass ihr sozusagen das Thema, ich war ja nicht vorbereitet, das Thema ist für mich jetzt zum Live-Mitdenken. Und deswegen entwickelt sich unterschiedliche Gedanken.
Ja, wir sind mal gespannt. Wir lassen Wochen noch, wie gesagt, eine Rückfrage. Geht es um so einen Divisor? Ist aber nicht so wichtig. Und dann können wir mal eine Beispielrechnung machen und schauen, was würde das denn bedeuten, denn vielleicht zur aktuellen Vereinbarung für uns. Und sobald wir das quasi durchdrungen haben, komplett, werden wir ja unsere Meinung dann noch abgeben dazu. Dafür sind wir auch aufgefordert. Und dann würde ich das sehr gern mit reinwerfen in den Topf, dass hier irgendwie ein bisschen übertrieben wird. Weil das ist auch mein erstes Gefühl, logisch, also obviously gewesen. Ne? Wie kann man das einfach fast verdoppeln? Crazy.
Gut, bin gespannt, wie das ausgeht. Was haben wir noch? Haben wir noch was?
Themen. Ich schau mal in die Themen. Nö, nicht so. Also hier steht zumindest kein richtiges. Zentralverwaltung, Gefahr von entgegengesetztem Arbeiten.
Aber das hatten wir ja letzte Sitzung.
Jo. Nee, sonst stehen hier keine Themen erstmal mehr.
Okay, mal jetzt
zum Philosophieren.
Wie seid ihr denn weitergekommen gestern mit dem Thema so angstgesteuert, sorgengesteuert, problemgesteuert versus lösungsgesteuert? Ihr habt ja noch ein bisschen weitergesprochen, nachdem ich gegangen bin. Und gibt es jetzt ihr sozusagen Erkenntnisse von eurem Gespräch, bei dem ich nicht dabei war, die in die Aufnahme gehören?
Ja, also wir haben sehr wenig nur gesprochen, weil vor allem haben meine Kinder gesprochen den ganzen Nachmittag. Deswegen war da nicht so viel Raum für. Und der Kontext ist aber wenigstens noch kurz zu erklären, dass es eine interessante Machtkampfstruktur gibt zwischen der Grundhaltung. Ich gucke mir an, was alles schiefgehen kann und passe die Prozesse daraufhin an, dass nichts mehr schiefgehen kann. Versus, ich gucke mir an, was alles möglich ist und passe die Prozesse auf unsere Chancen an und nehme alle Risiken in Kauf. Und die zweite Grundhaltung ist mit der Gründung des Unternehmens sozusagen mit eingeflossen in unsere Vision und die ganzen Gedanken, wie wir es überhaupt schaffen, so viel zu erreichen. Und jede Person, die hier die erste Grundhaltung hat, sagen wir mal, wie könnte man das ausdrücken? Ja, dadurch entstehen einfach Konflikte. So. Es werden dadurch Konflikte verursacht, die auch nicht so richtig lösbar sind, weil es halt in der Grundhaltung liegt. Und die Menschen sprechen dann in zwei völlig verschiedenen Sprachen. So kann man es mal sehen. Eine Person erklärt der anderen auf Französisch, warum der Prozess so sein muss. Die andere Person spricht kein Französisch und erklärt dann zurück auf Mandarin, warum der Prozess anders sein muss. Weil sie über völlig unterschiedliche Dinge reden, nämlich was kann alles schiefgehen und zurückkommt, was wäre alles möglich. Sie können sich sozusagen so überhaupt nicht unterhalten. Das ist die Problematik, der wir immer mal wieder begegnen. Und wir haben in unseren letzten Sitzungen darüber gesprochen, ob wir eine Herangehensweise von beiden, so fasse ich das jetzt mal zusammen, forcieren möchten. Ob es nicht so sein müsste, dass wir nur eine von beiden Methoden verfolgen, so wie wir das also oft in der Vergangenheit getan haben.
Ob wir entweder Französisch oder Mandarin sprechen.
Und, ja, genau. Und den Leuten, die dann eben Französisch sprechen, sagen, lerne Mandarin oder geh.
Ja, ich verstehe den Ansatz. Es wird euch nicht überraschen, dass ich das ein bisschen schwer finde, mich auf so eine Art von Einigung einzulassen, weil wir alle zusammen hier auch sozusagen immer versuchen, den richtigen Platz für die richtige Person zu finden. Ich kann trotzdem nachvollziehen, was du empfindest. Vergesst bitte nicht, dass wir aus der Rekrutierungsstrategie sozusagen aus der Vergangenheit ja auch gelernt haben, dass es ja jetzt auch anders irgendwie läuft und dass gerade die neu rekrutierten Menschen eher die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, ich würde mich konzentrieren auf die Frage, sollten wir versuchen, auch die Menschen aus der Vergangenheit, die wegen ihrer Mandarin-Kenntnisse angeheuert wurden, wollen wir denen noch Französisch irgendwie beibringen und wie? Auf den Teil würde ich mich gerne...
Warte. Was ist jetzt das? mit dem Risiko eingehen und Chancen wahrnehmen. Ist das jetzt Französisch oder Mandarin? Weil ich habe gerade Französisch für das andere.
Achso, okay. Na, dann können wir das auch switchen. Also, wir haben in letzter Zeit haben wir doll darauf geachtet, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, dass die auch Mandarin beherrschen. Aber wir haben immer noch Kollegen und Kolleginnen, die Mandarin, sagen wir mal, so ein bisschen stockisch sprechen und Französisch in ihrem Blut haben. Und die Frage, auf die ich mich konzentrieren möchte, ist nicht die, wie machen wir es in Zukunft, weil in meinen Augen ist diese Frage eindeutig geklärt, nur Mandarin.
Ja, ja.
Sondern ich möchte mich konzentrieren auf, wie kriegen wir das hin, dass die Französisch Sprechenden auch Mandarin lernen. Und jetzt bewegen wir uns ja sozusagen auch tatsächlich im Bereich von so therapeutischen Angeboten. Ne? Also wir bewegen uns ja im Bereich von Verhaltensänderungen auf der tiefsten Skala. Und was für mich nicht in Frage kommt, ist so verrückte Herangehensweise wie, naja, schmeiß die alle raus und mach und dann ne, heuern wir neu an. Das kommt für mich nicht in Frage, weil gerade diejenigen, die im Mandarin am wenigsten versiert sind und am tiefsten im Französisch stecken, auch super wertvolle Arbeit für lange Zeit geleistet haben und auch genau diese Arbeit leisten sollten. Das heißt, diese eine Option lasse ich mir nicht offen. Die andere Option ist trainieren. Und ich habe keine Ahnung, wie wir trainieren wollen, weil es so doll von der Persönlichkeit auch einfach abhängt.
Ja, also zunächst muss man das noch ein bisschen differenzieren, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so schwarz-weiß, sondern es ist nicht falsch, kalkuliert Risiken einzugehen. Also von Risiken sich erstmal über Risiken auch zu erkundigen, über sie nachzudenken, zu wissen, welche gibt es denn, die ich eingehen würde. Und Risiko ist ja auch nicht gleich Risiko. Auch da gibt es ja Abstufungen. Vor allem bei einem Unternehmen der Größe macht es schon Sinn, dass man die Risiken zumindest im Kopf hat, bevor man eine Entscheidung trifft. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Art von Risiken mit unterschiedlicher Schwere. Und ich glaube, es geht vor allem um die Lösungsorientiertheit und dass man, wenn man merkt, hier gibt's folgend, wenn ich jetzt X mache, passiert Y, Z und ABC. Und dann schaut man, für welche hätte ich denn eine Lösung, wenn sie eintreten? Und wenn sie eintreten, wie schlimm wäre der Outcome? So, also wie schlimm wäre die Folge? Und dass ich dann für den schlimmsten Fall eine Lösung parat habe und für die anderen halt einfach nicht. Also dieses Mut zur Lücke oder Mut zum Risiko. Also das ist jetzt so.
Auch Lücke lernen. Wie bei einer Klausur.
Super abstrakt. Ja, es ist super abstrakt, aber am Ende werden ja oft dann Entscheidungen nicht getroffen, beziehungsweise werden Dinge nicht gemacht. Und das gilt ja bei allem. Das gilt bei, ich fülle irgendwas aus oder ich rufe irgendwo an oder ich frage irgendwas nach oder ich schicke irgendwas raus, weil ich Angst davor habe, dass es nicht perfekt ist, nicht richtig, dass da ein Fehler drin ist, dass es vielleicht nicht gut ankommen könnte, das was auch immer. Und das ist eine Angst. Also es ist ein sehr angstgesteuertes Verhalten. Und ich glaube, dass man das nur trainieren kann, indem man Erfolge erzielt. Dass man selber merkt am eigenen Leib, ich habe jetzt hier ein Risiko gesehen und nur die Angst kam. Trotzdem wurde es gemacht und es hat funktioniert und es fühlt sich irgendwie gut an. Und alle Ängste, die ich irgendwie hatte, haben sich aufgelöst oder sind lösbar gewesen. Ja, diese Ermächtigung quasi, sich nicht von der Angst zerdrücken zu lassen, sondern einfach mal Dinge zu machen. Aber das ist wahrscheinlich, das ist die Krux.
Ich verstehe dich. Und wir reden hier auch echt über was, wiederhole das, wir reden hier über das trainierte Verändern einer Grundeinstellung einer Person. Die ungefähr schwerste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken als du, und das ist mein Beitrag sozusagen. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man sich über die Risiken bewusst ist und dann im Vorhinein schon versucht, die Risiken abzudecken mit verschiedenen Lösungen, sondern es geht eigentlich mehr um auch so eine gewisse Fick-Dich-Einstellung. Deshalb, ich habe heute dreimal mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die das Gefühl hatten, sie hätten was falsch gemacht und sich angreifbar gemacht. Und das Wertvollste, was ich ihnen geben wollte, war, block die Person. Block das Amt, block die einzelne Person, die dir gerade auf die Nerven geht. Scheiß drauf. Wenn die wirklich beißen wollen, dann müssen sie auch ihre Zähne zeigen. Aber Zähne zeigen allein reicht nicht. Sie müssen auch zubeißen. Die Attitüde zu sagen, entweder das Amt oder die Behörde oder wie auch immer, schreibt mir was wirklich Ernsthaftes mit ernsthaften Konsequenzen oder die Konsequenzen sind mir scheißegal. Ich mache mir keine Gedanken darüber, was die Konsequenzen sein könnten. Ich mache mein Bestes, Ich mache das moralisch Richtige und die Konsequenzen sind irrelevant. Und wenn dann Konsequenzen kommen, dann kommen sie auf jeden Fall mit Zähnen und Biss. Und dann kommen sie nicht einfach nur so sozusagen in meiner eigenen Vorstellung. Das heißt, wir müssen auch, ich glaube, wir müssen den einzelnen Kollegen und Kolleginnen die deutliche Erlaubnis und die deutliche Herangehensweise, die ich Fick dich nenne, müssen wir sozusagen nahe bringen. Und das ist für mich der Weg nach vorne. Laber mich nicht voll, sondern mach, was du mir androhst. Und das gilt eben auch für das Amt. Wenn das Amt sagt, entweder sie machen den Arbeitsbescheinigung auf genau die richtige Art oder es kostet 1.000 Euro. Entweder du schickst mir ein Schreiben, dass ich jetzt 1.000 Euro bezahlen soll oder nicht. Aber laber mich nicht voll. Ich glaube, das ist der Weg. Wir sind zu doll auf der Suche nach eventuellen schädlichen Konsequenzen und lassen uns zu schnell beeindrucken. Wir sollten viel mehr darauf achten, welche echten Konsequenzen es gibt und nur auf die reagieren. Das heißt, jeder Brief kommt in den Müll, bis echte Konsequenzen da sind.
Du hast das auch immer abgewichst sein genannt früher, wenn wir zusammen.
Ja, also Hauptsache, das ist mit einem Schimpfwort verbunden.
Naja, so wollte ich das. So, du hast selber gesagt, das ist so ungefähr die schwerste Aufgabe, die es gibt, diese Überzeugung zu haben und das dann auch zu leben und sich damit wohlzufühlen. Ist eben so, als müssten wir die letzten 30 Jahre gelerntes Verhalten rückgängig machen von Menschen. Und jetzt mache ich mal ein anderes, dieses Szenario auch. Ne? Für dich, Sebastian, du bist ja ein sehr gläubiger Mensch. Ja? Du trittst jetzt vor deinen Schöpfer.
Ja, alles klar. Bin gespannt.
Ja. Und er sagt, Sebastian...
Gespannt bin für mich, ob mein Schöpfer überhaupt zu Wort kommt.
Sebastian, ich finde es toll, dass du in deinem Leben so viel Verantwortung übernommen hast für so viele Menschen. Du hast dich wirklich eingesetzt für viele Menschen. Das war super. Hier hinten ist der fette Banketttisch gedeckt für dich. Du kannst loslegen. Aber eine Frage habe ich noch. Die ist entscheidend. Wieso hast du Menschen, die offensichtlich in deinem Arbeitsumfeld gequält sind, weil sie nicht dazu passen, aus rein egoistischen Gründen, nämlich nur damit du dich wohlfühlst, für alle zu kämpfen, nicht freigelassen in ein Arbeitsumfeld, wo sie reinpassen?
Spannende Frage. Ich hoffe, ich lese auf die richtige Art zwischen den Zeilen. Wenn ich auf die richtige Art zwischen den Zeilen lese, dann ist es der abgefahrenste Euphemismus, den ich je gehört habe.
Die Behauptung ist, dass du die Leute festhältst, die hier nicht zurechtkommen, aus dem reinen Selbstwertgefühl, das du erhalten möchtest, immer gekämpft zu haben, so doll wie es nur geht. Die Leute aber aus einer objektiveren Sicht, deswegen diese Schöpfergeschichte, hier nicht hinpassen und deswegen immer gelitten haben. Immer im Kampf mit ihrem Umfeld waren, weil sie hier in dieses Umfeld und in diese Grundhaltung nicht reinpassen. Deswegen eine Arbeit haben, bei der sie ununterbrochen wegen jedem Thema in eine Diskussion und in einen Kampf mit ihrem Umfeld gehen mussten. Angenommen, wir können ihre Grundhaltung nicht ändern, weil wir die letzten 30 Jahre psychologisch nicht rückgängig machen können. Dann quälen wir die Leute. So kann man es auch sehen. Einfach nur, um uns selbst gut zu fühlen.
Ja, einverstanden. Also der letzte Teilsatz, einfach nur, um uns selbst gut zu fühlen, dem widerspreche ich, weil der Sinn meines ganzen Diskurses oder unserer Diskussion hier gerade ist ja nicht, dass wir uns gut fühlen, sondern dass wir eine funktionierende Organisation sind und die Gesellschaft verbessern. Bei dem Rest, den du gesagt hast, ist die erste Glocke, die bei mir klingelt, ist, dass wir uns nicht einbilden dürfen, dass die Menschen aus anderen als sozusagen kapitalistischen Gründen bei uns sind. In allererster Linie sind die Menschen hier, weil sie ein Gehalt brauchen. Und erst in zweiter Linie, vielleicht wegen unseres Auftrags, wegen unserer Vision und so weiter. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre eine Person, die gar nicht damit klarkommt, wie Friedrich arbeite, aber ich kriege irgendwie meine 4.000 Euro brutto, dann ist es einfach ein super schwerer Schritt und lässt sich nicht missachten, dass ich diese 4.000 Euro brutto ja auch brauche. Ich brauche die, um zu leben. Das heißt, es würde eine gewisse Ignoranz sozusagen erfordern, um um dem zuzustimmen, was du gesagt hast, nämlich ich quäle die Menschen, indem ich sie dazu zwinge, so zu arbeiten, wie ich das gerne hätte. Ich quäle sie nicht, sondern ich akzeptiere, dass sie ein normales Gehalt haben und dass sie das auch dringend brauchen. Und gleichzeitig muss ich versuchen, sie immer ein bisschen in Richtung des Weges sozusagen oder auf die Straße zu zwängen, die uns als Organisation erfolgreich macht, damit es auch in Zukunft noch sozusagen das Brutto geben kann. Es wird auf jeden Fall Menschen hier geben, die sich nicht gequält fühlen oder die sich freiwillig gequält fühlen, weil sie das Gehalt einfach brauchen. Das können wir nicht vernachlässigen.
Ja, aber das ist doch von 1950 diese Annahme. Jeder kriegt doch jeden Job heute. Wenn du irgendeine Form von Ausbildung hast, kannst du doch quasi überall anfangen.
Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Das ist das, was ich mit Arroganz meine. Ich bin natürlich einverstanden, weil ich bin ein Typ ohne Ausbildung, ohne Studium und so weiter. Und ich habe einen guten Job. Und ich bin einer der Typen, die zuversichtlich sind. Wenn ich morgen hier rausgeschmissen werde, habe ich übermorgen einen besseren Job. Aber viele, viele Menschen haben das in ihrem Kopf überhaupt nicht so drin. Und für viele Menschen ist das auch tatsächlich nicht die Realität. Das ist der Punkt.
Wir werden gewechselt von der Frage, wie wollen wir das angehen, zu warum bleiben die Leute? Dankeschön.
Weil es viel besser ist.
Nee, warum sind wir die Frage gewechselt?
Als sich nächsten
Monat. Nein, du hast die Frage komplett gewechselt. Meine Grundfrage ist, warum lassen wir das alles so? Und warum nehmen wir in Kauf, dass diese Konflikte immer wieder hochkommen werden, obwohl wir wissen, dass die Grundhaltung, die möglicherweise unveränderliche Grundhaltung, zu dauerhaften Konflikten zwingt? Warum wollen wir diese Situation nicht reparieren? Hast du die Frage gewechselt zu, warum entscheidet die Einzelperson, hier zu bleiben? Diese Frage habe ich aber gar nicht gestellt. Die ist mir auch klar, warum eine Einzelperson hier bleibt.
Okay.
Die Frage, die dein Schöpfer dir gestellt hat, ist, warum hast du nichts getan, obwohl die Person bei 20 Unternehmen im Umkreis viel glücklicher geworden wäre, als in einem Dauerkonflikt in deinem Unternehmen?
Ja, ich habe es vielleicht so negativ aufgenommen wie möglich. Das wäre ja auch nicht ganz untypisch. Ich habe das so verstanden wie, naja, warum wirfst du die Leute nicht einfach raus und dann finden die einen besseren Job? Oder warum zwingst du die Leute, in einem Job zu arbeiten, wo sie gar nicht so richtig reinpassen? Ne? Und darauf wäre meine Antwort dann eben, naja, weil die Menschen halt nur mal Geld brauchen und ich niemanden rausschmeißen möchte.
Würde mich wieder wechseln jetzt. Die Frage ist, warum hast du nichts getan, obwohl du weißt, dass die Grundhaltung möglicherweise unveränderbar zu dauerhaften, harten Konflikten führt?
Weil ich überzeugt bin, dass einerseits unsere Herangehensweise, nämlich die, mal freundlich ausgedrückt, die lösungsorientierte Herangehensweise, und wenn morgen der Knast kommt, dann war das eben so, dass diese lösungsorientierte Herangehensweise, dass die tatsächlich der richtige Weg ist. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte aber diese Art von Verantwortung nicht allen aufbürden. Und wenn mich jetzt mein Schöpfer an dem großen Tisch fragt, warum hast du die Leute so lange gequält, dann würde ich sagen, weil ich überzeugt war, dass das Richtige ist. Und ich wollte sie nicht aktiv quälen, aber ich wollte sie auch nicht sozusagen aktiv davon abhalten, sich quälen zu lassen.
Und wenn du jetzt wüsstest, sie sind der Schöpfer sagte es, in den 20 Unternehmen um dich herum wären sie glücklicher, weil die Leute dort die ähnliche Einstellung haben. Was machst du dann? Er schickt dich wieder zurück. Machst du weiter so?
Also ich habe ein Team von 20 Leuten und ein allwissender irgendwas sagt mir, diese 20 Leute wären bei deinem Nachbarn deutlich glücklicher geworden.
Ja.
Und jetzt mit diesem neuen Wissen gehe ich zurück.
Mit dem neuen Wissen gehst du zurück. Und ich meine, es ist ja sichtbar. Es ist ja nicht völlig ausgedacht. Es ist ja sichtbar, dass ein paar Leute, weil sie, ist ja unsere Annahme nur, eine völlig andere Grundhaltung haben als die des Unternehmens, in einem ununterbrochenen Kampf mit Überforderung und Zweifel und Unzufriedenheit und Frust sind.
Das ist ja sichtbar. In diesem crazy Beispiel würde ich den Menschen die Informationen geben, die ich bekommen habe, sozusagen. Ne? Ich würde tatsächlich den Leuten dann sagen, hey, ich weiß, dass es dir beim Nachbarn besser gehen würde. Also hab kein schlechtes Gewissen, wenn du zum Nachbarn gehst, sondern im Gegenteil, ist wahrscheinlich das Beste für dich. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, bye bye, geh zum Nachbarn.
Und jetzt kommen wir sozusagen genau dahin. Könnte man den Leuten wenigstens sagen, dass wir da nicht böse drum wären, weil wir sehen, dass sie nicht glücklich sind?
Ich denke, das wäre unsere absolute Pflicht. Genauso was, also in diesen wenigen Fällen, hoffentlich, die das ja betrifft, wo es wirklich extrem konträr ist, gibt ja immer ein Dazwischen, ne? Sebastian und Friedrich schreiben es gerne auf die Spitze, nur für die Zuhörenden. Es gibt natürlich ganz, ganz viel dazwischen, aber wo man eben ganz toll merkt, und das muss man ja dazu, also das darf man ja auch nicht vergessen bei deinem Beispiel. Nicht nur die Personen sind gequält, sondern das Umfeld muss das ja auch mit abfangen, diesen Frust und diesen Ärger und die Überforderung. Also fürs Umfeld ist es ja auch nicht unbedingt hilfreich und schön. Ist ja auch eine kleine Qual, sich die ganze Zeit um jemanden kümmern zu müssen, der nicht so richtig die gleiche Haltung hat. Ne? Das ist ja auch Arbeit und anstrengend. Die werden ja dabei etwa davon auch, sind ja auch betroffen. Aber ich denke, dieses Gespräch wäre so, wir haben das Gefühl, so sind wir und wir haben das Gefühl, das passt irgendwie gar nicht. Wir haben das Gefühl, ganz viele negative Gefühle, ganz viel Frust, aber wir werden das nicht verändern in bestimmten Bereichen. Wir sind natürlich nicht dumm, wir werden nicht immer mit vollem Risiko gegen die Wand fahren, aber trotzdem gibt es einfach Dinge, die wir nicht verändern wollen und die uns behindern. Ja, wir haben das Gefühl, das passt einfach nicht zu uns. Und wir haben das Gefühl, woanders würde das besser passen. Und aber eben auch, nicht nur das, sondern eben auch das Argument, und das ist ja das Wichtige dann, bevor man so ein Gespräch führt, dass man sich vielleicht noch Informationen natürlich holt. Wie geht es dem Umfeld denn mit der Person? Ist das auch davon negativ beeinflusst? Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Argument. Na, und dann können wir das verändern, wäre die Frage. Schaffen wir das? Und was können wir tun, damit wir das hinkriegen? Aber wir müssen das hinkriegen. Ansonsten gibt es keinen weiteren Weg zusammen. Und dann steht man vor der Aufgabe, das zu verändern. Und dann muss man gucken. Das ist dann sehr individuell.
Wollen wir ihn eine Weile reden lassen?
Ja.
Ich habe gesagt, danke Theo, das hilft mir, weil wir haben in gewissem Sinne ja auch sozusagen die schwachsinnigste Argumentation der Welt geführt, nämlich so auf Basis von einem allwissenden Irgendwas. Jeder würde auf Basis von einem allwissenden Irgendwas die richtige Entscheidung treffen. Das ist ja sozusagen ein Grundkonzept der Allwissenheit. Oder des Allwissens.
Außer wenn es um Klima geht.
Nur dass wir sozusagen dieses Argument ja echten Menschen nicht ernsthaft sozusagen vorhalten können. Und dass wir deswegen immer auf der Suche sein müssen nach einerseits, was ist für die Organisation richtig? Und andererseits, welche sind die Optionen, die dir offen stehen? Also Option 1 ist, arbeite so, dass es zu Special Sitter passt. Das ist ja nun mal sozusagen die wichtigste Option. Und Special Sitter wird auch immer sein Bestes geben, sich deiner Mentalität anzupassen. Das ist ja ganz eindeutig gesetzt und das steht überhaupt nicht in Frage. Das haben wir schon 100-mal bewiesen. Und Option 2 ist dann eben auch darauf hinzuweisen, hey, ich glaube, wir können uns dir gar nicht genug anpassen, weil nämlich der Weg, den wir gehen, wird dich immer nur weiter frustrieren. Das wird für dich immer beschissener. Such dir bitte jetzt schon einen Weg, in dem du dich wohler fühlst. Dadurch, dass niemand allwissend ist, ist das schwierig, das genau richtig zu verpacken. Und wir dürfen hier nicht eben mit der Arroganz rangehen, dass wir wüssten, wie es richtig ist, sondern wir müssen dann mit der Empathie rangehen und mit dem Verantwortungsbewusstsein. Special Sitter muss es für dich hinkriegen. Und die Empathie wäre dann, ich schätze mal, Special Sitter wird nie eine Organisation sein, in der du dich wirklich wohlfühlst. Und hier ist Platz und Zeit, um dir einen Weg zu suchen, in dem du dich wohlfühlst. Dann wäre ich deutlich einverstandener.
Anders wäre es ja natürlich auch nie gemeint. Das meinte ich auch mit diesem Beispiel, dass es eben die Informationen gibt. Hier ist nochmal unsere Grundlage, so denken und handeln wir. Wenn du mit irgendeiner Sache davon in der Vergangenheit ständig frustriert warst, überleg dir, ob du in der Zukunft vollkommen überzeugt danach handeln kannst. Innerlich überzeugt, denn das wird sich nicht ändern. Und dann überlege dir, wenn nein, welchen Weg du sonst gehen kannst. Anders würden wir es ja nicht machen. Das ist schon wichtig.
Na dann, ich würde sagen, an dieser letzten Frage, wenn nein, dann heißt es nicht überleg dir, sondern dann wissen wir, was der nächste Schritt ist auch für uns. Also das ist ja das Schwierige immer, dass man ja immer versucht, einen Weg für alle zu finden. Und der schwierigste Punkt ist ja immer, in den Extrembeispielen ist es immer einfach, weil man dann Schwarz-Weiß-Malerei betreibt und dann hast du den ganz klaren Bösen und dann ist natürlich völlig klar, dass du dich von der Person trennst oder gegen das Übel kämpfst. Aber so ist es ja nie, sondern es ist immer was dazwischen, es sind immer ganz viele Farben und dann kommst du aber doch in einer anderen Situation an den Punkt, wo du denkst, okay, das geht nicht mehr. Und dann aber da die Kraft zu haben, weil es eben nicht Schwarz-Weiß ist, sondern ganz viel dazwischen, diesen Schritt zu gehen. Das ist halt das Schwierigste und das Entscheidendste dann eben dabei. Dann eben da auch nicht weich zu werden, ne? Und einfach weiterzumachen. Wenn die Antwort, und in dem Beispiel wäre das so, ne? ein klar Nein. Das ist nicht der Handlungskatalog und die Einstellung, nach der ich arbeiten möchte oder leben möchte oder wie auch immer. Wenn das nicht mal der Wunsch danach da ist, sich in die Richtung zu bewegen, dann ist das Gefühl einer Person auch egal. Da muss die Organisation oder die Gegenseite auch an sich quasi denken. Und deswegen bringe ich halt immer das Beispiel, was ist mit dem Umfeld der Person, die hier gar nicht so richtig zurechtkommt und nur frustriert ist und sich ärgert und so weiter. Die müssen das dann weiter abfangen. Denn wo ist das direkte Team und auch alle drumherum? Und das ist ja dann auch wiederum die Verantwortung der Organisation, ganz da dann die Riegel vorzuschieben und sagen, nein, das machen wir nicht weiter.
Ich brauche in dem Fall ein bisschen klarer definierte Grenzen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mit gutem Gewissen sagen kann, hier wurden noch nie Leute rausgeworfen wegen ihrer schlechten wirtschaftlichen Performance oder wegen anderen sozusagen relativ willkürlichen Faktoren, die mit Wirtschaft nichts zu tun haben. Ich weiß natürlich, dass es da ein Gegenbeispiel gibt, aber ich habe das in meinem Kopf zumindest einigermaßen geordnet gekriegt und ich bräuchte dann einigermaßen klare Grenzen und das ist im Prinzip auch, das habe ich am Dienstag schon gesagt, genau der Grund, warum ich über diesen Verhaltenskodex gesprochen habe. Die Leute müssen auch wissen sozusagen, wo was erwartet wird und wo die Grenzen sind. Ihr habt mir dann gesagt, ich soll anstelle eines Verhaltenskodex eher sowas wie eine so Hilfsmittel zum, wie man sich hier wohlfühlt, schreiben. Aber jetzt reden wir doch wieder so ein bisschen mehr über Regeln und Grenzen in genau dem gleichen Kontext, jedenfalls mindestens in meinem Kopf. In meinem Verhaltenskodex hätte auf jeden Fall so eine Art lösungsorientierte Arbeitsweise drin gestanden. Man kann das natürlich auch versuchen, positiver auszudrücken, aber wir reden ja irgendwie durch die Blume darüber, dass wir uns von Menschen trennen und bei denen wir das Gefühl haben, dass sie einfach hier nicht so richtig reinpassen. Und wenn wir diese Grenzen festlegen, dann dürfen wir uns auch nicht selber blenden und sagen, du würdest dich beim Nachbarn wohler fühlen, denn wir wissen auch ganz genau, dass viele von den Leuten nicht zum Nachbarn gehen, bei dem sie sich am wohlsten fühlen, sondern einfach dringend einen Nachbarn suchen, ob sie sich da wohlfühlen oder nicht. Wir wissen ja nicht, bei wem sie sich wohler fühlen würden. Wir würden ja nur sagen, na, hier fühlst du dich wahrscheinlich nicht wohl. Such dir mal einen Nachbarn. Das ist nicht ganz genug in meinen Augen in der Gesellschaft, in der wir leben. Ich empfinde mehr Verantwortung gegenüber der gesamten Organisation als gegenüber Einzelpersonen. Ich bin also einverstanden damit, dass wir Einzelpersonen abverlangen, dass sie sich zum Wohle der Organisation entwickeln. Aber wir dürfen das nicht so abstrahieren, als würden wir ihnen damit helfen, dass wir ihnen sagen, hey, hier passt du wahrscheinlich nicht so ganz ins Team. Es ist keine Hilfe, sondern es ist die Aufforderung, sich so schnell wie möglich einen anderen Laden zu suchen.
Ja, wir sind wirklich gut in Schwarz-Weiß. Sobald ich einer Person offensichtlich Schaden zufüge, und ich sehe es ja, dass Menschen nur noch frustriert und überfordert sind, kann ich zumindest eine Sache mit Sicherheit sagen. Hier wirst du nicht glücklich. Das kann ich auch mal mit Sicherheit sagen. Und dann brauche ich mir natürlich auch nichts ausdenken, wo diese Person noch glücklich werden könnte. Kann mir auch egal sein. Aber bei der Abstraktion, was einem gut tut und so weiter, muss ich nicht über mögliche andere Optionen nachdenken. Aber wenn ich sehe und weiß, hier ist nicht der Ort, das ist eine Sache, die wir mit Sicherheit sagen können, wenn die Person nur noch frustriert und abgefuckt ist. Und das dann natürlich auch verbreitet. Also hier auch nicht zu unterschätzen, die Verantwortung, so wie Theo gesagt hat, die Verantwortung auch gegenüber allen anderen. Wenn wir es jetzt so machen würden, also ich muss unbedingt dazu sagen, dass wir schreiben hier keine Listen erstellen dann Kündigungen. Das passiert nicht. Wir gehen Gedanken durch, die schwer sind, die uns schwerfallen und müssen überlegen, wie man diese Themen angehen kann, damit wir langfristig unsere Visionen und Ziele verfolgen können. Und deswegen werden wir dann, genau, das ist nur eine Vorbesprechung, damit das nicht so wahrgenommen wird wie eine hierarchische Entscheidung. Aber es ist unsere Verantwortung, dass dieses Unternehmen bei 10-facher Größe noch funktioniert. Und deswegen müssen wir so eine Sache besprechen.
Keiner von uns weiß, über wen tatsächlich gesprochen würde oder so, ne? Das macht einen großen Unterschied. Wir reden alle über was Allgemeines, über ein Prinzip. Wir reden alle überhaupt nicht über Einzelpersonen. Ich glaube, das könnte ein Weg sein, wie man nicht in die Diskussion kommt, ob jemand rausgeschmissen werden muss oder nicht, weil das ist nicht etwas, was ich möchte, sondern wie man alle Menschen noch mal darauf aufmerksam machen kann, welcher Art von Arbeit sie sich eigentlich sozusagen verpflichtet fühlen sollten. Damit die Leute das mal ganz, ganz genau wissen. Dann entscheiden nämlich die Menschen für sich selbst, ob sie hier glücklich werden können oder nicht. Wir können das ja nicht für andere Menschen entscheiden.
Ja, und für mich ist diese Nachricht, also das zu formulieren, dass die Organe, einerseits, was ist unsere, nach welcher Maxime wollen wir handeln in unserer Arbeit? Und eben auch, das, was wir gerade besprochen haben, welche Wege ist die Organisation bereit zu gehen, um sicherzustellen, dass diese Maxime des Handels auch für die Zukunft, egal bei welcher Größe verfolgt wird, ist ja auch eine Befreiung für alle Mitarbeitenden hier in diesem Unternehmen. Denn mal das Szenario, du bist eine Standortleitung und du hast einen Kollegen oder eine Kollegin, bei der du das merkst. Vielleicht bist du sogar die neue Person und merkst, bei der die schon lange dabei ist, dass das ein Umfeld ist, in dem du dich nicht wohlfühlst, was sehr schädlich ist, was sehr negativ ist, was sehr, ne, und so weiter, dann ist es extrem schwer, das Wort zu ergreifen, zu jemandem zu gehen und sich Hilfe zu holen und eine Konsequenz zu ziehen, sondern meistens lebst du das dann mit und kriegst das ab und dann wirst du mit reingezogen, dann geht's dir auch schlecht, dann geht's der dritten Person, nach 1-2 Jahren und nach einem Jahr fällt das irgendwem mal auf, der spricht mal mit dir dazu, plötzlich brechen alle Dämme, alles wird gesagt und man ist plötzlich, ja, wir müssen handeln. Aber das passiert dann halt viel zu spät, weil all das wäre schon erkannt gewesen. Das ist ja in dem Grunde auch nicht nur die Erlaubnis, wenn man feststellt, dass man mit einer Kollegin, mit der man direkt oder auch indirekt arbeitet, dass man immer wieder an Grenzen stößt, dass man immer wieder Frustration abfangen muss, dass man und es nicht hilft, mit der Person mal zu sprechen, kann ich dir helfen, was kann man besser machen? Ne? Also klar, es gibt ganz viele Schritte davor, die man gehen sollte, bevor man so in diese extreme Version kommt. Aber es ist unheimlich schwer für uns, auch als Menschen, auch mit dem, wie wir handeln, wir helfen Menschen, wir sind füreinander da, wir sind offen, wir hören zu, wir gehen auf die Bedürfnisse alle ein. Je mehr du das machst, umso schwerer wird es natürlich auch, einen Menschen über ihn negativ zu sprechen, was nicht so passt, was nicht so gefällt. Ne? Das ist eine riesen Hemmschwelle. Und indem man weiß, die Organisation quasi steht da hinter mir oder dieses Handeln bricht ganz klar mit der Maxime, wie wir es eigentlich uns vorstellen, wie wir arbeiten, ist es auch leichter, dann frühzeitiger zu handeln und früher sich Hilfe zu holen in der Situation, in der man ist. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir das hören. Ne? Also ist in all den Jahren, die es schon gibt, immer mal passiert, dass es einfach Personen gab, die ihr Umfeld so ein bisschen vergiftet haben. Und das hat dann immer eine Weile gedauert, bis das zutage gefördert wurde, weil natürlich die Personen, wie wir alle, uns gegenseitig nicht das Böseste wünschen, sondern natürlich füreinander da sind und uns gegenseitig auffangen und bis wir es dann irgendwann nicht mehr können. Ja. Das hilft vielleicht dabei, frühzeitiger aktiv zu werden und verpflichtet sogar dazu. Konnte man auch noch mit dranhängen. Wobei das die untergeordnete Rolle spielen sollte.
So, nun würden wir, sagen wir mal, eine Person bereitet jetzt so ein, wie auch immer man das nennt, vor, eine erweiterte Vision, die unterschrieben wird zur Arbeitsweise. Und könnte man es jetzt einfach so starten, diesen ganzen Prozess? Oder besprechen wir das noch mit weiteren bestimmten Personen vor?
Im besten Fall mit allen.
Ja,
also diese, wie wir handeln, sollte von mindestens einer großen Gruppe besprochen werden oder einer größeren. Es sollte bekannt
sein, was da drin
steht. Ja. Das Team sollte es selbst, wir sollten es mit uns allen selbst formulieren.
Ja. Was da drin steht, auf jeden Fall.
Das ist ja schon der erste Schritt. Also auf keinen Fall darf es passieren, dass irgendjemand sagt, ich mache das mal und leg das dann vor und alle unterschreiben. Auf gar keinen Fall. Sondern das muss eine gemeinschaftlich, muss das herausgearbeitet werden. Ja. Von allen.
Wenn du hast du aber schon, sagen wir mal, 20 Leute drin, die von dem Ursprungsgedanken abweichen. Deren Rückmeldung wird ja dann berücksichtigt im Verhaltenskodex oder wie auch immer wir das nennen.
Na, oder du kannst diese Zeit nutzen, um das schon mal festzustellen. Das ist nochmal die erste Prüfung auch quasi von sich selbst.
Ja, und dann, aber also wenn wir es konsequent durchziehen, dass jetzt alle gemeinsam diesen Verhaltenskodex erstellen, dann wäre das ja nur ein genauer Spiegel vom aktuellen Stand. Dann würden ja Leute mit Verhaltenskodex, die wir oder Verhalten, das wir nicht einen Ursprungsgedanken und bei der Gründung und in der Vision gemeint haben, würden ja Input geben und ihre Sätze da wiederfinden.
Na, wieso? Das würde ja im besten Fall die Organisation, die es Also würde ja, wenn das entgegengesetzt ist, würde das ja nicht auftauchen. Dann würde ja in der Diskussion das schon zu Konflikt führen.
Ich bin
mit Gefahr sehe ich auch, aber muss man ein bisschen lösungsorientierter sein.
Mit der Aussage, auf gar keinen Fall sollte das von einer Person gemacht werden, von Theo. Ich glaube zu verstehen, was er damit meint, aber ich bin damit nicht ganz einverstanden, weil das für mich in den Bereich gehört, der Dinge, die unvereinbar sind sozusagen. Also wir haben mit dem DA-Team, das DA-Team war ja der erste Versuch, ein bisschen gemeinschaftlicher zu arbeiten, statt zum Beispiel Friedrich sagt einfach an, was abgeht. Da haben wir eine einzige Grenze gezogen. Und diese Grenze, die ist schwer auszuformulieren, aber die lässt sich formulieren in sowas wie, diese Organisation ist mir nur dann wertvoll, wenn mindestens ein paar kleine Grundwerte sozusagen zum eindeutigen Einverständnis gehören, die in dem Fall Friedrich und Sebastian vorgelegt haben. In dem Fall haben wir das Vision genannt. Und jetzt reden wir über eine Herangehensweise an die Arbeit, an das Leben. Und ich sehe das auf der gleichen Ebene. Ich mache mir jetzt vielleicht nicht unbedingt Freunde hier im Team, aber ich würde sagen, es ist nicht illegitim zu sagen, entweder ich arbeite innerhalb einer Organisation, an deren Aufbau ich aktiv mitgearbeitet habe, die so arbeitet, wie ich mir das wünsche, oder ich arbeite gar nicht innerhalb dieser Organisation, weil dann habe ich sie nicht aufgebaut. Wenn ich was baue, möchte ich, dass es meinen Träumen entspricht. Und wenn das, was ich gebaut habe, nicht meinen Träumen entspricht, dann habe ich es gar nicht selber gebaut. Sondern dann hat sich selber was gebaut, an dem ich kein Interesse habe. Das bedeutet, es wäre für mich völlig in Ordnung, wenn es einzelne Menschen gibt, damit meine ich nicht nur mich, sondern damit meine ich auch viele andere Menschen, denen ich vertraue, wenn die vorgeben, wie, mit welcher Attitüde, auf welche Herangehensweise und so weiter hier gearbeitet wird. Wenn sich jetzt zum Beispiel diese Organisation zu einer entwickelt, die gar nicht meine Vorstellung von Moral und von gesellschaftlicher Verantwortung entspricht, dann interessiert mich das ganze Thema auch nicht mehr, weil dann bin ich auf gar keinen Fall mehr dabei. Ich wünsche mir, dass einzelne Menschen, denen ich vertraue, dazu zähle ich mich selber, dazu zähle ich aber auch noch viele andere, wenn die zusammen erarbeiten, was wir anderen vorgeben, wie sie zu arbeiten haben. Das ist für mich okay. Das ist nicht demokratisch, aber hier ist eben genau die Grenze. Die Demokratie funktioniert nur so lange, wie ich das Gefühl habe, dass ich in einer Organisation bin, die auch meinen eigenen Träumen entspricht. Darüber hinaus.
Wie findet denn die Auswahl dieser Person statt, die du sagst, dieser Personenkreis, dieser Ausgewählte? Wie findet die Auswahl denn statt?
Die Frage ist zu schwer für mich zu beantworten. Ich muss kurz zur Tür, okay?
Das ist ja die entscheidende Frage, ja.
Ich komme gleich zurück.
Jo, aber das ist ja für mich die entscheidende Frage. Ansonsten wird es halt ein Diktat von Personen. Jemand hat es kommen sehen und plötzlich muss ich hier irgendwas und ich hatte keine Chance der Mitwirkung, was aber das ist, was wir eigentlich als Aushängeschild haben und besonders bei sowas Drastischem. Und es sollte ja im besten Fall gar keine großen Konflikte geben bei der Ausarbeitung dessen. Und das wird ja trotzdem, werden ja in dieser Diskussion, werden sich ja Wortführer natürlich herauskristallisieren und werden sich bestimmte Haltungen durch die Personen, die am meisten mitwirken wollen oder können oder so, die werden sich ja eh am meisten bemerkbar machen. Aber
das ist einfach
sowas eine Vision. Darf auf keinen Fall irgendwie verdeckt geschehen.
Ja, das ist die Frage. Dann stelle ich die Frage mal zurück. Theo, bei einem absolut einwandfreien demokratischen oder holokratisch oder Konzept könnte doch die ganze Gruppe jetzt die Vision komplett kippen und auf Kapitalismus gehen. Würdest du sagen, lieber dieses Konzept verfolgen oder an bestimmten Dingen, weil ganzen Gründungsgedanken sozusagen festhalten, auch wenn diese dann nicht holokratisch sozusagen sind?
Also ich würde lieber das Risiko eingehen, dass die Vision komplett gekippt wird und wir ein rein kapitalistisches, leistungsorientiertes Unternehmen werden, weil ich größtes Vertrauen darin habe, dass der allergrößte Teil unserer Unternehmung auf keinen Fall das wollen würde, weil ich weiß, dass genügend Leute in so einer großen Diskussion sich eindeutig positionieren würden, sich eindeutig zu Wort melden würden. Die Vision ist ja auch nicht durch eine Person geschrieben worden, sondern es gab ja auch ein Visionsteam. Mehrere Leute haben das gemacht und haben sich bereit erklärt, sich damit zu beschäftigen. Die Grundhaltung, wie wir arbeiten und unsere Unternehmung spiegelt sich ja in ganz vielen der Personen schon wieder, die hier arbeiten. Also ich habe größtes Vertrauen darin, dass die Masse in der Lage ist, das zu halten und das noch zu schärfen. Unsere Maxime und oder unseren Verhaltenskodex, unsere Vision zu übersetzen in den Verhaltenskodex meinetwegen oder zu ergänzen um diesen. Und das ist ja auch kein, jeder darf einen Satz einfügen, sondern es wird ja dann gerungen, wenn jemand sagt, das ist mir aber wichtig oder das finde ich aber nicht. Und dann kannst du auch sagen, nee, das ist absolut nicht tragbar. Und dann kannst du dafür auch argumentieren. Und dann wirst du Leute finden und mehr Leute finden, als die dafür sind, als die dagegen sind. Das Vertrauen habe ich eigentlich schon. Und ich habe das Gefühl, ich muss mindestens die Chance kriegen, mitwirken zu dürfen. Ich muss ja auch, kann ja auch sagen, ich vertraue, ich mach mal, weil ich safe mit mir bin und mit dem, wie ich handle und mich gut fühle. Und dann sage, sollen mal andere machen, ich unterschreibe das dann. Kannst ja auch machen, aber du musst mindestens die Chance der Mitwirkung kriegen. Ansonsten unterschreibst du was, was du nicht mittragen kannst oder nicht beeinflussen konntest oder durftest. Und das ist nicht... Das ist schon, das ist für mich schon Zweiklassengesellschaft dann. Da gibt es schon eine Obrigkeit, die bestimmt. Das ist die Krux an Demokratie. Das ist Arbeit.
Ultimativ würde dann dieses Unternehmen irgendwann ein 1:1 Spiegel der Gesellschaft werden. Und damit würde sich natürlich auch die Vision komplett verändern.
Weil wir das jeden Tag neu freigeben zur Überlegung oder das steht dann fest und dann würden wir eben kein Spiegel werden, weil wir jetzt schon mit der Vision und der Art, wie wir arbeiten, schon nicht der Spiegel sind. Und um zu verhindern, dass wir das werden, müssen wir jetzt scharfe Kriterien machen, gemeinschaftlich.
Aber wenn damit die genau das sind, nicht passiert. Demokratisch, dann können wir Mal...
Angenommen, wir schaffen das jetzt und jetzt schaffen mit 90% kriegen wir das hin, die anderen 10% gehen, weil die bei dieser ganzen, bei der Aufstellung festgestellt haben, das ist nicht, so möchte ich nicht arbeiten. Ne, das kann ich nicht, das will ich nicht, wie auch immer. Dann müssen ja diese 90% so viele Fehleinstellungen machen, dass dann eine Masse da ist, die das wiederum ändern kann.
Ja. Also da habe ich mehrere Fragen zu. Wo ist denn die Prozentzahl, dass der Satz aufgenommen wird in diesen Verhaltenskodex? Über 50? Über 40? 30? Was ist, wenn 20% sagen, nein, wir gehen keine Risiken ein? Dann wird der Satz aufgenommen?
Ja, nee, in dieser Absolutheit natürlich nicht. Nee, keine Risiken ein wäre ja schon was, wo einfach sehr viele Leute hoffentlich dagegen sprechen würden.
Immer wenn es ein Risiko gibt, dass es einer Person schadet, werden wir diese Handlung nicht durchführen. So. Dann eben ein bisschen weicher. Aber es gibt ja schon ein Sicherheitsgefühl bei den meisten Menschen.
Oder halt auch nicht in der Diskussion. Das ist ja die erste Möglichkeit, sich da zu positionieren, ganz klar. Und schon mal herauszustellen, wer steht dahinter, wer steht nicht dahinter. Also was wäre der andere Vorschlag? Dann mal so. Es ist nicht so, dass ich das für dich einwandfrei sehe und keine Risiken sehe und also auch Risiken sehe, wo ich sage, die sind vielleicht sogar eklatant. Aber was ist denn die Alternative dazu, es nicht in der großen Gemeinschaft mit Mitsprache zu machen, besonders mit der Auswirkung in der demokratischen, ja, dem demokratischen Sein, wie wir uns selbst immer definieren und nach außen zumindest immer geben?
Also abgesehen davon, dass der Mischungsweg auch der wahrscheinlichste ist, nämlich dass wir etwas vorschlagen und dann daran eintunen, alle gemeinsam. Aber das sozusagen von 1, 2, 3 Personen was vorgeschlagen würde. Das hier ist jetzt das, was wir erstmal als Grundlage nehmen. Darauf diskutieren wir fürs Feintuning und würden dann die Sätze eben ein bisschen umschreiben. So.
Aber dann diese Grundvorlage, die kann man ja versuchen, an der Vision zum Beispiel entlang zu hangeln. Da kann man ja durchaus, ne, wenn ich sage, ich möchte eben Familie auf jeden Fall versorgen, dann gehört es eben auch dazu, kalkulierte Risiken einfach mit einzugehen. Ne? Und das muss man dann genau ausdefinieren, aber man kann sich ja an der Vision entlang hangeln, teilweise denke ich, und das ist ja schon mal eine gute, das ist dann einfach maximaler, besser kannst du es dann nicht argumentieren, warum das drin steht, wenn das zur Diskussion steht.
Und dann könnten immer noch die 20% sagen, ja, aber mit dem Visionspunkt stimmen wir nicht überein.
Okay, aber das ist ja dann die geschriebene Vision, die gerade da ist. Die ist ja nicht jetzt in dem Moment veränderbar.
Ich würde es mal noch ganz anders.
Das ist eine Person, die nicht im Unternehmen ist.
Wir könnten es ja auch so betrachten, als ganz dämlich ausgedrückt. Durch mangelnde Erfahrungen haben wir bei der Gründung einfach noch nicht gewusst, dass wir die Art zu denken aufschreiben sollten. Hätten wir es bei der Gründung gemacht, wären wir jetzt nicht in dieser Diskussion hier. Ne? Dann wäre das wie die Vision, in die es, ja gut, da haben Leute etwas ergänzt und hier und da einen Satz umformuliert, aber die Vision im Grundlegenden zu 80%, wie sie jetzt noch dasteht, ist einfach 1:1 von Sebastian und mir zusammengestellt worden. Also das ist nicht so, dass jetzt hier die gesamte Gruppe gemeinsam eine Vision erfunden hat. Und das ist ja auch der einzige Zwang, auf den wir immer bestehen, weil sonst sozusagen das ganze Unternehmen ja keinen Sinn hat. Und wir wären ja nicht, also in der Vision nicht damit einverstanden, dass wir demokratisch das ganze Unternehmen zu einem kapitalistischen Unternehmen umwandeln dürfen. Damit sind wir nicht einverstanden. Deswegen haben wir gesagt, die Vision ist gesetzt, daran ist nicht zu rütteln, auch wenn Sebastian und ich die erstellt haben. Egal.
Ja, aber wann habt ihr die erstellt? Und wer war damals das gesamte Team? Ihr zwei?
Ihr Kleinen, ja.
Das so, meine ich.
Hätten wir das mit dem Verhaltenskodex
auch gemacht. Aber es gab ja auch niemand anderen, der hätte mitmachen können. Wenn ihr da 20 gewesen wärt, hättet ihr das dann auch zu zweit gemacht oder hättet ihr es zu 20 gemacht? Wahrscheinlich zu 20, aber ihr wart ja nur zu zweit. Warum hat sich einer von euch alleine gemacht? Warum zu zweit? Ich habe ja nur zwei. Alle waren dabei.
Ah, nee, es gab schon 20 Leute zu dem Zeitpunkt. Es gab ja auch diesen Supervisionstermin, wo wir nochmal alle verpflichtet haben, dass die Vision unrüttelbar ist. Da war ja auch so ein relativ langer
Termin. War ich da dabei?
Ja, da haben wir das DA-Team sozusagen erschaffen zu dem Zeitpunkt. Das war mit diesem einen Supervisor, wo wir dann im Konsens entschieden haben, die Vision ist unrüttelbar und das DA-Team basiert Entscheidungen nur darauf. Und mein Punkt war ja, jetzt hätten wir den Verhaltenskodex damals auch schon einfach erstellt, würden wir jetzt diese Diskussion nicht führen. Aber trotzdem wäre es das Gleiche. Sebastian und ich hätten den Verhaltenskodex erstellt.
Okay, und das ist das Argument zu sagen, quasi als Option, hier zwei Leute das deswegen auch wieder machen.
Nee.
Optional.
Ich will einfach nur sagen, Wir tun gerade so, als wäre die Vision besser entstanden als das, was wir gerade blöd finden. Also die Vorgehensweise. Aber ist sie nicht. Und sie ist so dämlich, so undemokratisch wie möglich entstanden und herrscht heute vor und alle müssen sich daran halten. Es gibt keinen.
Aber sie ist doch jetzt schon besser geworden. Sie wurde doch schon angefasst und wurde auf Herz und Nieren geprüft und es stand frei damals, dass alle sich beteiligen dürfen. Und dann hat sich halt ein Team geformt, was sagt, da habe ich Bock drauf. Und es ist die Vision, also es ist kein kleines Ding. Und die haben sie nur noch verbessert und der Großteil ist sogar noch da, weil es einfach das allgemeine Grundverständnis ist. Das ist doch sehr positiv. Und es hat obwohl mehr Leute dran rumgewurschtelt haben, ist es vielleicht sogar noch besser geworden. Also noch mehr von dem, was ihr damals gemacht habt, noch besser in die Richtung, als es davor war. Dank der Mitwirkung von viel mehr Leuten, die diese Haltung inhaliert haben. Und das sind die meisten im Unternehmen, würde ich sagen. Die mindestens dazu bereit wären, das zu tun.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train. Der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.